Hast du mich lieber als die anderen? Wurden Sie das schon gefragt? In unserer Art, miteinander zu leben, ist diese Frage sehr ungewohnt. Hast du mich lieb? Hast du mich gern? In Zeiten des Verliebtseins hat das vielleicht noch Platz. Wenn man sich kennenlernt und dann wissen will, ja, hast du mich wirklich gern? Hast du mich lieber als alle anderen? Vielleicht noch in der Ehe. Wenn man sich nicht das schon abgewöhnt hat und denkt, ja, das muss ja sowieso klar sein, dass man sich liebt. Vielleicht hat die Frage dort noch Platz und wird vielleicht dort noch gestellt. Aber von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, so etwas gehört sich nicht, oder? Wenn wir aber ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, dass uns diese Frage mehr beschäftigt, als wir uns zugestehen möchten. Es würde uns manchmal wirklich interessieren, ob mich der andere lieb hat oder nicht. Doch wagen wir das nicht zu fragen. Wir genieren uns. Jesus geniert sich nicht. Er kann diese Frage stellen. Jesus interessiert genau das. Jesus bereitete ja seinen Jüngern, das haben wir letztes Mal miteinander genauer angesehen, ein Frühstück. Die ganze Nacht waren die Jünger auf dem See Genezareth, hatten nichts gefangen. Sie kamen an Land und dann ruft ihnen Jesus zu, sie sollen doch nochmals die Netze auswerfen und dann ziehen sie die vollen Netze aus. Sie kommen zu Jesus an Land. Und Jesus hat ihnen ein Frühstück bereitet. Und so essen sie miteinander. Und als sie gefrühstückt hatten, wendet sich Jesus ganz besonders Petrus zu. Ob sie miteinander einen Spaziergang machten, so von Mann zu Mann, unter vier Augen sprachen, oder ob das im Kreis dieser Jüngerschaft geschehen ist, das wissen wir nicht. Und wir lesen miteinander diesen Abschnitt im Johannesevangelium, ganz am Schluss des Johannesevangeliums, und wer eine Bibel dabei hat, soll doch bitte mit aufschlagen. Johannes Kapitel 21, Abvers 15. Johannes Kapitel 21, Abvers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Um zu verstehen, was hier zwischen Jesus und Petrus geschieht, müssen wir uns kurz zurückerinnern und zurückblenden, was da vorher gegangen ist. Petrus, einer der Wortführer im Kreis der Jünger, ein Eifer für Jesus, der dem Malchus das Ohr abschlug mit dem Schwert, als sie Jesus gefangen nehmen wollte. Er traute sich viel zu. Er wusste, der Sieg ist mein. Er war so Jesus zugetan, dass er sich nicht vorstellen konnte, Jesus jemals zu verleugnen. Lieber würde er sterben. Und als Jesus über sein Sterben mit den Jüngern sprach und sagte, sie würden alle an ihm Ärgernis nehmen, reagiert Petrus und sagt: Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Jesus, weißt du, für die anderen kann ich keine Garantie übernehmen, aber für mich kann ich dir die Hand ins Feuer legen. Ich werde kein Ärgernis nehmen an dir. Das war ihm völlig unvorstellbar. Seinem Jesus, wo sein Herz immer höher schlug, als er ihm begegnete, dass er den jemals verleugnen könnte. Und Jesus sagt ihm, ich sage dir aber, Petrus, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Jesus sagt, du Petrus, du überschätzt dich, stimmt nicht. Du wirst mich verleugnen, ich weiß es. Aber Petrus, der sich seiner Sache so sicher ist, nimmt diese Bemerkung Jesu gar nicht so ernst. Er spricht einfach weiter in seinem Eifer für Jesus und sagt, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Lieber sterben, als dich verleugnen. Tja. Und die Zeit ist schnell gekommen, wo sie Jesus festnahmen. Am selben Abend. Und Petrus folgte Jesus in Distanz. In das Haus des Hohepriesters, vermutlich immer noch entschlossen, bei ihm zu bleiben und ihm treu zu sein. Und nun sitzt er im Hof beim Feuer. Die Häuser hatten so Höfe, da gingen die Zimmer dann auf diesen Hof hinaus. Und eine Frau meinte dann, als sie ihn beobachtete und hat ihn darauf angesprochen, bist du nicht einer von diesem, der da drin ist, von diesem Jesus, gehörst du nicht zu denen? Petrus sagt, Frau, ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Dem habe ich nichts zu tun. Und dann fragt ihn noch ein Mann, etwas später, der meint auch, du hast doch etwas mit diesem Jesus zu tun. Petrus sagt, Mensch, ich bin's nicht. Du irrst dich. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Und eine Stunde später sagt einer, der er sei doch ein Galiläer. Das sieht man ihn an, das hört man an seiner Sprache. Du gehörst bestimmt zu diesem Jesus. Und Petrus fing an, sich zu verfluchen. Und er schwor, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Nie gesehen, nie gehört. Keine Ahnung. Da ist nun Petrus, der wenige Stunden zuvor die Garantie ablegte, die Hand ins Feuer legte, dass er Jesus bis in den Tod treu bleiben wird. Nun kann doch alles anders. Petrus war dieser Situation nicht mehr gewachsen. Und während er noch redete und Jesus verleugnete und schwor und sich verfluchte, kräht der Hahn. Wie ein böser Traum, wie aus einem bösen Traum erwacht nun Petrus. Dachte an das Wort von Jesus, dass er ihn verleugnen würde, bevor der Hahn kräht. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das waren noch Männer, die konnten noch weinen. Die waren nicht zu stolz dazu. Er weinte bitterlich. Er war erschrocken. Enttäuscht und beschämt über sich selbst. Er hatte seinen Herrn, den er so verehrte und für den er sogar sterben wollte, für den er kämpfen wollte, dem Malchus ein Ohr abgeschlagen hatte. Und er meinte doch das alles wirklich ernst, verleugnet. Er schwor sogar, er würde ihn nicht kennen. Petrus, wir können dich nicht verstehen. Wie kannst du deinen Herrn verleugnen, der du doch Jahre mit ihm verbracht hattest, Wunder über Wunder miterlebt, selber auf dem See gelaufen, Jesus dich so viel aus der Patsche geholt hat. Wie kannst du sagen, du würdest Jesus nicht kennen? Petrus, wir verstehen dich nicht. Verstehen wir ihn wirklich nicht? Sind Sie so sicher, dass Sie besser gehandelt hätten? Oder wären Sie vielleicht bei denen gewesen, die gar nicht erst in dieses Haus gegangen wären, schon vorher über die Berge gesprungen. Petrus hatte noch etwas zu lernen, was Paulus sehr ausdrücklich formuliert, wenn er schreibt den Korinthern, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Petrus meint, er steht fest. Ich schaffe das. Der soll zusehen, dass er nicht falle. Was muss Petrus für Tiefen durchlaufen haben? In den Tagen nach der Kreuzigung Jesu, wie gerne hätte er mit Jesus darüber gesprochen. Und in seiner Haut hätte ich nicht stecken wollen. Und nun ist die Zeit gekommen, Jesus nimmt das Gespräch mit Petrus auf. Er spricht ihn nicht mit dem Namen an, den er bei seiner Berufung ihm gegeben hat, Fels. Nein, Petrus war nicht der Fels. Er war der Mensch, der versagte. Er spricht ihn bei seinem ganz gewöhnlichen Namen an, Simon, Sohn des Johannes. Hast du mich lieber als die mich haben? Die anderen Jünger. Und Simon antwortet nun ganz zaghaft. Er ist sich nicht mehr, er ist nicht mehr der selbstsichere Mann, der genau weiß, wie man es machen wird. Nein, er geht nicht darauf ein, ob er Jesus mehr liebt als die anderen. Das ist für ihn keine Frage mehr. Kann er nicht mehr beurteilen. Er sagt ganz schlicht, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es. Jesus, du siehst in mein Herz. Du weißt um meine Liebe zu dir. Ich kann dir dafür keinen Beweis geben, denn ich selbst habe versagt. Hätte ich nicht versagt, so könnte ich dir jetzt sagen, Jesus, ich bin für dich durchs Feuer gegangen und du fragst mich nach all dem noch, ob ich dich lieben würde. Das ist doch ganz klar, keine Frage. Natürlich liebe ich dich und noch mehr als die anderen, sonst hätte ich das nicht für dich getan. Aber eben, Petrus kann keine Beweise vorbringen, keine Taten vorzeigen. Er kann nur sagen, Jesus, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Ich kann dir nichts anderes sagen, du weißt es. Ob ich dich lieber habe als die anderen, ist mir gar nicht wichtig. Das kann ich nicht beurteilen, aber eines weiß ich. Jesus, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Wie viel Grund hätte Jesus gehabt, Petrus auf die Seite zu nehmen, mit ihm ganz ernst zu reden. Er hätte von ihm die Gründe erforschen können. Warum hast du mich dreimal verleugnet? Warum hast du dich dann noch verflucht? Und warum hast du sogar noch geschworen? Es hätte ja gereicht, du hättest nur gesagt, du würdest mich nicht kennen. Aber noch diese Steigerung. Diese krasse Verleugnung. Er hätte ihm sagen können, einen solchen Mann, der so versagt hat, kann ich nicht gebrauchen in meinem Reich. Es tut mir leid, ich habe dich vorgesehen, um die Herde zu weiden, aber jetzt ist fertig. Wie willst du Vorbild sein mit so einer Vergangenheit? Tu Buße, bekenne jeden einzelnen Fehltritt. Nichts von alledem. Jesus hat das Herz des Petrus gesehen. Er sah, wie es ihm leid tat. Wie er litt um diesen Fehltritt. Jesus möchte nun nicht in diese Wunde hineinstechen und wühlen und auskosten. Nein, er möchte Wunden heilen. Er möchte Wunden verbinden. Er möchte Petrus aufrichten und ihn ermutigen. Jesus lebt das, was Petrus dann in einem seiner Briefe festhält, was er aus seiner eigenen Erfahrung mit Jesus kennengelernt hat. Heißt im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Genau das, was Petrus erlebt hat. Die Liebe deckt der Sündenmenge. Jesus stellte Petrus mit seiner Sünde nicht bloß. Er kannte die tiefe Reue des Petrus. Und Jesus vertraute ihm eine große Aufgabe an. Weide meine Lämmer. Enorm. Petrus, ich will, dass du für meine Herde sorgst. Du, der du mich verleugnet hast. Er übergibt nun diesem Versager eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich weiß nicht, ob Petrus bei uns noch eine solche Aufgabe anvertraut würde oder ob er nicht für die nächsten 2 Jahrzehnte abgeschrieben wäre. Jesus macht das heute noch. Es geht ihm nicht darum, uns lächerlich zu machen. Er möchte unsere Sünden decken. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Jesus verlangt von keinem Menschen, dass er ihn zuerst lieben soll. Erst wenn du mir uneingeschränkte Liebe entgegenbringst, kannst du mir gefallen. Nein, Jesus liebt dich vorher. So lesen wir, darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Darin besteht die Liebe. Gott hat uns zuerst geliebt. Er bietet dir seine Liebe an. Er möchte dir deine Sünden vergeben, zudecken. Aber du musst dich Gott öffnen. Du musst bereit sein, wie Petrus, auf Jesus zuzugehen. Jesus ist nachher nicht von Jesus geflohen, er ist ihm nachgerannt. Du musst Zuflucht suchen bei Jesus, zu Jesus kommen und bereit sein, deine Schuld und Sünde einzugestehen. Gott wird sie dir dann nicht unter die Nase reiben und sagen, ich habe es immer gewusst und dass du ein Schlimmer bist und jetzt geh weg. Nein. Dann will er dir deine Sünden vergeben. Er will sie zudecken. Er will dich reinigen, dir ewiges Leben schenken. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das möchte Jesus tun in deinem Leben, wenn das nicht schon getan hat. Er möchte deine Sünden zudecken. Aber zuerst musst du bereit sein, so wie Petrus, überhaupt mal zu erkennen, dass du gesündigt hast. Er wird die Sünden zudecken und dir ewiges Leben schenken. Das heißt, du wirst nicht verloren gehen. Dein Leben wird nicht in der Verdammnis enden, sondern in der Errettung, in der Erlösung, in der Herrlichkeit bei Gott. Um das geht es nämlich. Wenn es nur darum geht, im Glauben um ein besseres Leben hier, dann gehe ich wirklich. Dann würde ich auch etwas anderes arbeiten. Aber es geht um viel mehr, als dass wir hier auf dieser Welt ein besseres Leben haben. Es geht um die Ewigkeit. Was geschieht, wenn ich sterbe? Das ist doch die Frage und das Fiasko des Menschen. Der Tod macht alles zunichte. Und was kommt dann? Wer hat dann Antworten? Was kommt dann zum Zug? Dann ist die Frage, ob Jesus deine Sünden zugedeckt hat. Ob du in ihn glaubst, der für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, oder ob du das als lächerlich erachtest. Sagst, von diesem Gott will ich nichts wissen. Ich komme schon über diese Schwelle. Bestimmt kommt man über diese Schwelle. Die Frage ist nur wie. Jesus möchte dir deine Sünden zudecken. Und dann geschieht das Wunderbare, was Paulus beschreibt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dann nimmt Gott Raum in unserem Herzen ein und dann wächst in uns die Liebe zu Gott, die wir nie selber produzieren können. Und nun fragt Jesus Petrus ein weiteres Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Offenbar interessiert sich Jesus ganz besonders für diese Frage und für nichts anderes. Er fragt ihn nicht nach einem guten Werk, wie viele gute Werke hast du jetzt in der Zwischenzeit getan? Ob er genügend in der Schrift studiert hätte? Oder ob er die Gebetszeiten eingehalten hätte? Er macht keinen Bibeltest mit Petrus. Jesus interessiert das eine. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? liebst du mich? Und Petrus kann nur noch einmal dasselbe wiederholen und sagen, ja Herr, du weißt es, dass ich dich liebe. Und wieder überträgt ihm Jesus die große Verantwortung für die heranwachsende Gemeinde Jesu und sagt, weide meine Schafe. Für den Dienst, den Jesus Petrus übergibt, braucht es eine herausragende Qualifikation, die bei unseren Stellen beschreiben, praktisch nie erscheint. Eine herausragende Qualifikation. Man muss nicht studierter Theologe sein. Man muss nicht viele Gebetszeiten vorweisen können. Eines ist in der Nachfolge und im Dienst für Jesus unabdingbar, die Liebe zu ihm. Das ist uns halt oft vielleicht zu abstrakt oder zu wenig greifbar. Man kann auch besser greifen, eine theologische Ausbildung. Man kann besser greifen, wenn einer viele Weisheiten rezitieren kann aus der Schrift. Aber die Liebe, die lässt sich halt nicht immer so greifen. Die Grundlage aber für einen Dienst im Reich Gottes ist und bleibt die Liebe zu Jesus. Petrus kann nichts vorweisen, keine ausgezeichneten Qualifikationen. Und wenn er diese hatte, so machte er sie alle hinfällig durch seine dreimalige Verleugnung. Schon als er dem Markus das Ohr abschlug, als er so seine Draufgänger, als Draufgänger schon mehrmals, auch später blieb er ein Stück weit immer Draufgänger. Auch mit Paulus hat er dann seine Auseinandersetzung gehabt. Aber eines, er liebt Jesus. Was er bewahrte, trotz allem, war die Liebe zu Jesus. Trotzdem er Jesus verleugnete, so komisch das klingt, liebt er ihn von Herzen. Jesus weiß das. Und darum gibt er ihm ganz bewusst die große Verantwortung für die Herde. Und Petrus hatte gut verstanden, was diese Verantwortung beinhaltet. Nicht herrschen, sondern dienen. Und er gibt später als alter Mann diesen Auftrag des Hirtendienstes weiter, indem er schreibt, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde, genau das, was Jesus ihm gesagt hat. Sagt er jetzt weiter, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Petrus weiß, auf was es ankommt. Er hat das gelernt. Aus Herzensgrund soll der Dienst getan werden. Und die einzige Haltung, die diesen Herzensgrund bilden kann, ist die Liebe zu Jesus. Wenn wir Mitarbeiter haben, die bestens qualifiziert sind, theologisch hochgebildet, die hervorragendes Organisationstalent besitzen, visionär arbeiten können, das Ziel nie aus den Augen verlieren, die das doppelte bis dreifache Arbeitspensum eines Durchschnittsmenschen leisten, eine Überzeugungskraft besitzen und ein geordnetes und ausgiebiges Gebetsleben pflegen. Wie wunderbar ist, wenn wir solche Geschwister unter uns haben. Die sind gern gesehen, kann man gut gebrauchen. Aber, wenn die Liebe zu Jesus fehlt, dann nützt das alles nichts. Dann fehlt alles. Dann ist uns mehr geholfen mit Menschen, die langsam arbeiten, die eine mangelhafte theologische Ausbildung haben, die oft orientierungslos scheinen, die vielleicht einmal vorprellen und irgendwie voll daneben hauen, aber dann wieder mal das auch dazu stehen können, weil sie Jesus lieben. Ist uns mehr geholfen in der Gemeinde und im Reich Gottes. Menschen, die aus Liebe zu Jesus in ihrer Schwachheit am Werk sind, erreichen mehr, das Bedeutung hat und Frucht bringt, als Menschen, die brillieren vor der Welt und auch vor der Gemeinde, aber die Liebe zu Jesus fehlt. Paulus sieht das übrigens ganz radikal, fast schockierend, äußert er sich gegenüber den Korinthern. Am Schluss seines ersten Briefes sagt er, wenn jemand den Herrn nicht liebt und nicht lieb hat, der sei verflucht. Ganz krass. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, unser Herr kommt, unser Herr lebt. Und wer ihn nicht liebt, der ist eigentlich an der Sache vorbeigegangen. Und noch ein drittes Mal fragt Jesus Petrus. Und das Gespräch kann übrigens sich über längere Zeit hingezogen haben. Das muss nicht so aneinandergereiht sein, wie wir das lesen. Da können Sie vielleicht, es kann eine Stunde später wieder gewesen sein, wo Jesus ein drittes Mal Petrus fragt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal verleugnete Petrus Jesus und dreimal kann Petrus seine Liebe zu seinem Herrn beteuern. Petrus wird nun traurig. Vielleicht dachte er, ob ihm Jesus nicht glauben würde. Und Petrus antwortete, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt alles, Jesus. Du weißt auch meine Verfehlungen. Du kennst mein Herz durch und durch. Auch die Abgründe meines Herzens kennst du. Aber du kennst auch meine Liebe zu dir, Jesus. Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann dir nichts beweisen. Ich kann nicht kämpfen, aber ich weiß, du weißt es. Und Jesus vertraut ihm ein drittes Mal die Verantwortung für die Herde, für die entstehende Gemeinde an. Und Petrus erlebt, wie ihn Jesus aufrichtet, ohne dass er selbst etwas leistet. Und so schreibt Petrus die eindrücklichen Worte, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, so demütiget euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Petrus hatte sich gedemütigt. Er versuchte sich nicht vor Jesus zu rechtfertigen. Jesus, es war so massiv der Druck und es... Wenn der nicht so gewesen wäre, hätte ich anders und hin und her. Er beteuerte allein seine Liebe zu ihm. Und so hat ihn Jesus erhöht und in eine verantwortungsvolle Aufgabe gestellt. So ist es auch mit uns. Wenn wir unser Fehlverhalten nicht ständig verteidigen und rechtfertigen, sondern einfach einmal dazu stehen, ungeschützt. Wenn wir uns demütigen, so wie Petrus, wird uns Gott wieder aufrichten, aus den tiefsten Tiefen heraus. Das ist tröstlich. Und wisst ihr, was mich am meisten tröstet? Wenn wir gesündigt haben, dann weiß das Jesus. Aber Jesus weiß nicht nur das, er weiß auch, dass ich ihn liebe. Jesus, du weißt alles. Du weißt, ich bin gefallen tief. Aber du weißt auch, dass ich dich liebe von ganzem Herzen. Wunderbar. Petrus sagt, Herr, du weißt alle Dinge und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Ich fasse zusammen. Eine Frage, die uns vielleicht komisch in den Ohren klingt, wenn sie uns gestellt wird von jemandem, vor allem auch zwischen Freunden. Liebst du mich? Ist die zentrale Frage, die Jesus hat an uns. Und nach der Verleumdung, der Verfluchung, wo Petrus selber verflucht, Jesus verleumdet, ihm abschwört, interessiert Jesus das eine, liebst du mich? Das will er wissen von Petrus. Liebst du mich? Jesus will geliebt werden. Ist das einzige Motiv, das dienlich ist, im Reich Gottes zu arbeiten. Der Gott der Liebe möchte selber von uns geliebt werden. Und dass Petrus bewahrt wurde durch all diese Tiefen hindurch, ist auch die Liebe Gottes. Denn Jesus sagte schon vorher, ich aber habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Ich bin schon dafür eingestanden. Ich wusste schon, was geschehen wird, aber ich habe dafür gebetet. Und ich werde dich auch durch diese Tiefen der Demütigung hindurchtragen. Du wirst meine Herde hüten, trotz allem. Jesus interessiert eines ganz brennend in unserem Leben. Eines will er wissen, liebst du mich? Denn wer Jesus liebt, der wird nicht mutwillig gegen ihn handeln. Der wird, auch wenn er sich verfehlt hat, Zuflucht bei ihm suchen, wie Petrus zu Jesus rannte. Nicht irgendwo anders hin, sich versteckte. So sagt Jesus den Jüngern, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Denn die Liebe sucht nicht das ihre, sondern das, was dem anderen ist. Jesus interessiert sich für unsere Liebe zu ihm. Ist das überhaupt einer unserer Blickwinkel, wenn wir Menschen beurteilen? Wenn wir Missionare suchen, Vollzeiter? Interessiert uns eigentlich, ob sie Jesus lieben? Oder interessiert uns, wo sie theologisch ausgebildet sind? Wie gut, dass sie predigen? Wie managementmäßig sie veranlagt sind? Ob sie Personen sind, wo alle strahlen, wenn sie nach vorne kommen? Ich übertreibe jetzt Sex ein bisschen. Viele Dinge sind auch wichtig. Aber haben wir diesen Blick Jesu, das, was ihn eigentlich interessiert? Liebst du mich? Und habe ich mir die Frage von Jesus auch schon stellen lassen? Liebst du mich? Und habe ich Jesus schon Antwort gegeben und gesagt, ja, Jesus, ich liebe dich, du weißt es. Und wenn ich noch so tief gefallen bin, aber eines, was du weißt, trotzdem, ich liebe dich. Was würden Sie Jesus antworten an der Stelle von Petrus? Wenn Jesus an Sie und an mich heute eine wichtige Frage hat, dann ist es diese Frage, liebst du mich? Und ich wünsche, dass jeder von uns diese Frage beantwortet. Es würde mich freuen, wenn jeder sagen kann, ja Herr, du weißt es, egal wo ich jetzt stehe, vielleicht bin ich gerade in einem Tief drin. Vielleicht weiß ich jetzt nicht ein und nicht aus. Und vielleicht bin ich gerade gestern tief in Sünde gefallen. Es tut mir leid. Aber das weißt du, Jesus, aber du weißt auch, dass ich dich wirklich liebe. Amen. Wir beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass dich zuerst einmal diese Frage interessiert, ob wir dich lieben. Nicht, was wir für Werke vollbringen, wie eifrig wir sind, wie leistungsfähig und wie stark, sondern dich interessiert das eine vor allem, ob wir dich lieben. Und Herr, du kannst in uns diese Frage wachhalten, in einem jeden von uns, und schenken, dass jedes von uns dir eine aufrichtige Antwort gibt. Und du kannst schenken, dass wir immer mehr dazukommen, uns gegenseitig auch mehr aus diesem Blickwinkel zu betrachten und viel mehr zu suchen, ob der andere dich liebt, als zu suchen, ob er jetzt genau dieselben dogmatischen Überzeugungen exakt formulieren kann. Herr, du hast uns geliebt, Kreuz auf Golgatha. Du hast uns alles gegeben. Und es ist mein Wunsch, dich zu lieben von ganzem Herzen. Amen.